Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Archivbegleiter on Air und dem wöchentlichen Wochentalk mit Lars und Barbara. Wir haben es uns heute hier gemütlich gemacht. Ich habe mir einen Tee geholt, sitze hier an meinem Schreibtisch, die Barbara am Telefon, hat gerade ihren Kaffee ausgetrunken, ist schon voll in Weihnachtsstimmung, denn sie hat heute schon Urlaub.
Ja, ich habe Urlaub. Ich habe heute meinen ersten Urlaubstag und du hast recht, ich sitze gerade ganz entspannt auf meiner Couch und bewundere meinen wunderschönen Weihnachtsbaum. Ich habe gerade die Weihnachtslichter angemacht und freue mich auf wieder ein nettes Gespräch mit dir.
Genau, wir haben ja letztes Mal schon angefangen, uns ein bisschen über die Familientradition auszutauschen, gelebte Tradition und gelebte Familiengeschichte sozusagen. Und heute, wie wir in der Ankündigung sozusagen das ja gesagt haben, soll es darum gehen, wie wir es schaffen, aus den Gesprächen in der Weihnachtszeit dann auch die Familiengeschichte noch so ein bisschen rauszukitzeln und uns nicht nur Namen und Daten, sondern auch Geschichte noch greifbar und aufzeichbar sozusagen für uns als Genealogen zu machen. Genau.
Lars, bevor du damit anfängst, muss ich dir noch eine Sache erzählen.
Oh, was denn?
Wir haben doch das letzte Mal erzählt, dass man ja auch eigene Familientradition schaffen kann. Ne? Also du hattest von dem Stollenback-Experiment mit deiner Frau erzählt. Und da ist mir was eingefallen. Ich habe auch meine eigene Weihnachtstradition geschaffen. Bei uns früher kam der Weihnachtsbaum immer erst am 23. oder am 24. Nee, am 23. wurde er aufgestellt und am 24. wurden dann die Lichter. Wie man jetzt schon gehört hat, steht mein Weihnachtsbaum schon. Mein Weihnachtsbaum geht nämlich schon seit Jahren immer schon am ersten Advent hoch. Also nach dem toten Sonntag fange ich an zu schmücken und meine Wohnung explodiert quasi vor Weihnachtsdekoration. Und eine Sache, das ist quasi meine eigene Weihnachtsdekoration. Egal wo ich hinfahre, kaufe ich mir Schmuck für meinen Weihnachtsbaum. Das heißt, da hängt zum Beispiel dran, wir hatten einen Familienurlaub in New York, da hängen von mir hängt Weihnachtsdekoration. Ich habe einen Mädelstrip mit meinen Schwestern, meiner Nichte und meiner Mutter mal nach Rotterdam gemacht, da hängt was am Weihnachtsbaum. Ich habe in Brüssel gelebt, da hängt was am Weihnachtsbaum. Aus meiner Zeit in Mailand hängt was am Weihnachtsbaum. Das ist Familien, ich habe ja hier diesen Papa-Tochter-Trip mit meinem Papa ab und an nach Italien, hängt was am Weihnachtsbaum. Das ist quasi meine eigene Familientradition, die ich mir so gebaut habe, dass ich bei jedem Stück an meinem Baum sagen kann, wo es herkommt, wo ich es gekauft habe und welche Erinnerungen ich damit verbinde. Wollte ich dir unbedingt noch erzählen,
bevor wir
anfangen, über Familiengespräche
zu sprechen. Das ist super. Dann kannst du ja sozusagen mit dem Weihnachtsbaum und dem Schmuck dann daran, hast du im Prinzip jedes Jahr dann so eine Erinnerungslandkarte an dem Baum hängen, was dich erinnert an die Reisen des Jahres beziehungsweise die Reisen der letzten Jahre. Das ist ja super. Und was ist das dann? Ist das eine Kugel oder ist das ein Bild oder was ist das, was du deine Weihnachtsbaum hängst?
Das sind tatsächlich Kugeln, meistens mit irgendetwas drauf. Also Brüssel ist zum Beispiel das Atomium drauf. Dann habe ich mir in New York habe ich mir tatsächlich selber was machen lassen. Ich habe das ja so ein bisschen immer verfolgt mit dem Hashtag Epic Family Trip. Da steht dann tatsächlich Epic Family Trip auf. Mailand sind Sachen, die ich geschenkt bekommen habe, da von Freunden. Da habe ich nämlich wir dekorieren gemeinsam den Weihnachtsbaumparty draus gemacht. New York natürlich so mit Skyline auch irgendwie dran. Als wir in Mailand waren, in Florenz, was Schönes aus den Uffizien, eine schöne wirkliche Porzellankugel. Also wirklich was, wo ich sage, da gucke ich drauf und ich erkenne sofort,
ja,
da war ich an dem Ort mit der und der Person und ich erinnere mich immer wieder gerne.
Eine tolle Sache. Und dann kann man natürlich auch immer ins Gespräch kommen, ne? Und ins Gespräch kommen über die eigene Geschichte, wenn man dann Gäste hat zu Besuch oder die Nichten, die Neffen zu Besuch sind und dann fragen, was hast denn du da eigentlich für Kugeln hier am Baum? Und da kann man ja auch die eigenen Geschichten schon erzählen. Und genau darum soll es ja heute hier gehen, im heutigen Wochentalk, über die Geschichten. Wie kommen wir denn eigentlich an die Geschichten so ran? Und ich hatte ja letztens schon angedeutet, dass ich mich mit meinem Schwiegervater mal unterhalten habe, weil mich hat interessiert, wo kommen denn die ganzen Nussknacker und Engelchen und Räuchermännchen und so weiter dann her, die bei ihm in der Stube stehen. Und ich habe das am Wochenende jetzt nochmal aufgefrischt, die Erinnerung, hab einfach nochmal mit ihm ins Gespräch gegangen und habe natürlich da voll das Interesse bei ihm geweckt. Genau, habe das gleich nochmal.
War gleich das Gespräch zu suchen, sehr schön.
Genau.
Großartig.
Und das war natürlich super interessant. Es hat mir eben einen Einblick gegeben in die DDR-Zeit und wie man da so an den Schmuckgebrauch rangekommen ist. Wie ich ja schon gesagt hatte letzte Woche, es ist gar nicht so einfach gewesen. Und zwar war es tatsächlich so, dass es in Seifen ein oder zwei, also Seifen jetzt im Erzgebirge, als Hersteller, so als eine Hauptstadt der Holzspielzeug- und Holzschnitzkunstherstellung, War das so, dass es da ein, zwei Verkaufsstellen zu DDR-Zeiten gab? Also wir reden hier über die 1970er, 1980er Jahre. Und dann musste man morgens zeitig schon dort sein, um sich anzustellen. Also auch dort wurden dann Schlangen gebildet, um Sachen zu ergattern. Und es durfte immer nur sozusagen pro Person durfte immer nur ein Teil mitgenommen werden oder konnte man nur ein Teil ergattern. Und das heißt, die ganze Familie ist dahin gefahren, das ganze Auto vollgepackt. Und dann hat man da gestanden und gewartet, bis dann die Verkaufsstellen aufmachten. Also man startete dann so wohl morgens halb vier, um vier schon, um dahin zu fahren. Also von Dresden aus hier sind es bis nach Seifen noch eine Stunde ungefähr. Und dann ist man dann da hingefahren. Dann hat man auch sich warm gehalten. Ne? Die Autos früher waren ja auch nicht so, dass man da jetzt stehen konnte. Es war kalt, man hat Heißgetränke mitgenommen und hat dann im Auto sogar noch eine Heizung eingebaut, die sozusagen dann so ein bisschen einen warm hielt. Dann hat man dann gewartet und dann hat man, wenn man Glück hatte, hat man sich abgewechselt beim Anstehen und dann hat der eine dort angestanden und der andere dort eingestanden und hat vielleicht dann um neun endlich mal ein Teil ergattert, also Nussknacker oder eine kleine Figur oder was auch immer. Und die man dann mitnehmen konnte.
Man musste dann auch tatsächlich immer das nehmen, was man bekam. Ja. Also das war jetzt nichts mit aussuchen. Nee. Das war dann so, das haben wir heute und...
Genau. Und wenn einem das nicht, also das ist auch, man hat das ja dann nicht nur für sich selber auch genommen, sondern man hat das dann einfach genommen, um das vielleicht dann auch wieder gegen andere Sachen einzutauschen. Ja. Also das hört sich wirklich total makaber an und es wird immer viel gern gewitzelt darüber, aber das war nun mal die Realität damals. Und eine andere Geschichte, was ich ja auch angeschnitten hatte, schon mit dem Nussknacker, mit einem der ältesten Stücke oder ja für mich besonderen Stücke in seiner Sammlung, ist ein Nussknacker, den er damals bekommen hat von einem Kollegen. Also er hat damals in einem Betrieb gearbeitet und hat einen Kollegen gehabt, der hat das in der Nähe von Dresden selbst hergestellt. Also der hat eine Drechselbank gehabt und hat dann eigene Rohlinge von Nussknackern hergestellt, inklusive Mechanik, also mit dem Hebel dann auch, wo ja ursprünglich eigentlich die Nuss von reinkommt, mit, genau. Und dann war das nur der Rohling, also man muss sich vorstellen, ohne Farbe, ohne Bart und so weiter. Und dann hat man sich dann, ja, Stücke aus dem alten Mänteln genommen oder von der Ziege oder vom Hasen und hat dann den Bart dann sozusagen dran geklebt, hat daraus die Haare gemacht an den Nussknacker und angemalt hat man mit allen Farben, die es gab. Also man konnte jetzt nicht ins Geschäft gehen und sagen, ja, ich brauche jetzt hier mal Holzspielzeugfarbe, die speziell hier Holzlasur und so dafür da ist. Nee, man hat alles genommen. Reparaturlacke für Mopeds oder Motorräder, Auto, was auch immer und hat damit sich dann seinen Nussknacker selbst bunt gemalt. Das hört sich ein bisschen traurig an. Ich finde es aber eigentlich toll, weil man verbindet mit dem eigentlich, also ich verbinde jetzt mit diesem Nussknacker immer, wenn ich den sehe, eine ganz tolle oder interessante Geschichte, die mir auch dann hilft, das in Erinnerung zu behalten, wie ja es nicht so einfach war, gerade zu DDR-Zeiten eben an solche Sachen ranzukommen. Und habe damit natürlich auch ganz viel erfahren, wie er damals das erlebt hat. Seine erste Figur, ich habe ihn gefragt, die erste Figur hat er hier in Dresden in einer Drogerie gekauft. Und dann haben die angefangen sozusagen zu sammeln und da ist jedes Jahr was dazugekommen und was ihm nicht gefiel, hat er halt eingetauscht. Und das ist die Geschichte ein Stück weit meiner Schwiegereltern.
Naja, aber das nenne ich mal dann tatsächlich Familiengeschichte, weil also alleine sich da morgens um halb vier oder um halb fünf oder wann auch immer dieses Auto zu setzen, um da hinzufahren, um ja gar nicht zu wissen, was man bekommt, also was man kriegt, ob einem das überhaupt gefällt oder nicht, aber das trotzdem auf sich zu nehmen, weil man halt so sehr in diese Handwerkskunst irgendwie ja quasi schon verliebt ist und weil einem das so wichtig ist, dann was Neues zu haben oder auch um was Neues zu haben, um es dann, wie du sagst, irgendwie allem einzutauschen. Das kann man sich irgendwie heutzutage gar nicht mehr vorstellen, irgendwie 30 Jahre. Wie lange sind wir jetzt nach der Wende? 36, 35 Jahre nach der Wende. Also das kann man sich irgendwie gar nicht mehr vorstellen, dass Dinge einfach auch gekauft wurden oder geholt wurden, um das irgendwie einzutauschen. Das finde ich aber dann umso schöner, dass dein Schwiegervater so ganz viele Sachen, weil so bist du ja im Grunde drauf gekommen, anhand dieser Sammlung, schöne Sachen bei sich in der Stube stehen hat und auf dem Kamin-Sims oder auf dem Sims und sich noch heute daran erfreut.
Genau.
Das sind tolle Geschichten.
Genau, das ist die Geschichte, die ich euch gerne erzählen wollte und hier.
Naja, und wenn wir jetzt wieder auf das Thema, also wie das Thema ist ja, wie haben wir das noch genannt? Familiengeschichte, ohne dass alle flüchten? Also wie redet man?
Ja, genau, das fand ich toll, die Formulierung von dir, ja.
Ohne dass irgendwie alle abhauen.
Genau.
Also im Grunde hast du ja das ganz Klassische gemacht. Du hast irgendwie einen Gegenstand oder in dem Fall mehrere Gegenstände, also eine Sammlung genommen, die dich neugierig gemacht haben und hast darüber das Gespräch mit deinem Schwiegervater im Grunde ja erstmal gefragt, mit wo hast du das her? Und dann kam halt so eine Geschichte daraus, wie halt die gesamte Familie eingebunden wurde, um diese Sammlung zu erweitern. Das ist ja halt im Grunde der ganz was heißt klassische? Gibt es eigentlich klassischen Ansatz? Weiß ich nicht. Aber es ist im Grunde einer der einfachsten Ansätze, die ich auch immer empfehle, über eine Geschichte zu gehen, über einen Gegenstand zu gehen, Foto oder auch meinetwegen ein Bild, was irgendwie an der Wand hängt, ein Gemälde oder irgendetwas, von dem man weiß, das ist schon seit 2, 3 Generationen über die Familie, durch die Familie weitergegeben worden. Diese vielleicht nicht ganz so hübsche Porzellanfigur, die in der Vitrine steht oder solche Dinge halt.
Ja. Ich denke mal, das passiert ganz schnell auch automatisch über Gegenstände, dass man da ins Gespräch kommt. Denn da braucht man eigentlich nur etwas Interesse zeigen an den Gegenständen und schon wird dann auch eine Geschichte dann erzählt aus der Vergangenheit, aus der eigenen Lebensgeschichte. Ich denke, das ist schon eine klassische Sache. Ich denke, das Klassischste sind Fotos. Wenn man sagt, wer ist denn eigentlich das? Gerade wenn man zu Weihnachten zusammensitzt, alte Fotoalben blättert, zwischen den Jahren vielleicht und die Familie zusammenkommt, dann blättert man einen alten Fotoalbum und dann kommt ja automatisch die Frage, wer ist denn eigentlich das auf dem Foto da? Und das ist so, ich glaube, Fotos sind so die klassische Sache und ansonsten, ja, sind Gegenstände aus meiner Sicht auf jeden Fall die klassischen Einstiegssachen, um in die Familiengeschichte zu kommen.
Ich kann dir mal ein Beispiel geben, was bei mir nicht ganz so toll funktioniert habe, weil ich glaube, ich meinen Eltern mehr Interesse zugetraut habe, als sie wirklich haben. Es gibt diese Bücher, und ich weiß gar nicht, von wem die sind, es gibt die als Mama erzähl mal oder Papa erzähl mir mal oder Opa erzähl mir mal. Und dann habe ich meiner Mutter und meinem Vater jeweils so einen gekauft, also Mama erzähl mir mal und Papa erzähl mir mal. Und hatte den gar nicht zu Weihnachten, sondern hatte dir das irgendwann mal geschenkt. Und so nach dem Motto, da sind halt so Fragen drin von wegen, wie war denn dein Schulweg oder was hast du gerne als Kind gegessen oder durftest du zu Schokolade essen? Also wirklich so Alltagsfragen, mit denen man dann irgendwie ins Gespräch kommen. So, was hat Barbara also gemacht? Barbara hat das den Eltern übergeben und hat gesagt, so, dann wäre ja super, wenn ihr mir das Ding mal ausfüllt.
So, die Hausaufgaben. Bis zum nächsten Mal ist das fertig.
Die Hausaufgaben machen. Ja, diese Bücher lagen dann auch jedes Mal, wenn ich kam, da habe ich schon so, nee, Barbara, sind wir noch nicht zugekommen. Und mein Frustlevel stieg irgendwie immer weiter. Aber ich meine, das gibt's doch nicht. Wieso seid ihr denn nicht interessiert daran, eure Geschichte mit mir zu teilen? Ja, nee, Barbara, natürlich nicht, weil sie ja die Geschichte nicht mit mir geteilt haben. Ich kam also eines Tages wieder nach Hause und meine Schwester saß da mit diesem Buch und hat meinem Vater die Fragen gestellt und er hat dann erzählt und sie hat mitgeschrieben.
Ja.
Und ich habe so gedacht, na super, wenn jemand anders das macht, dann macht ihr das. Und dann sagt er so, nee, Barbara, das Schöne ist, ich kann einfach erzählen und jemand anders schreibt es mit.
Genau.
Also, mal so viel dazu. Einfach nur hingeben und sagen, erzähl mir mal, so nach dem Motto, jetzt füll mir mal das Buch aus. Hat nicht so ganz großartig funktioniert. Aber dann tatsächlich mit dem, haltet ihr heute mal Bock, irgendwie das Buch irgendwie auszufüllen oder auch nur ein paar Fragen zu beantworten. Das ging ganz, ganz hervorragend. Mit ich erzähle und du schreibst dann auf. Oder wozu ich jetzt rübergegangen bin. Mit, so wie ich merke, dass das Wort oder dass das Gespräch in der Familie irgendwie auch Familiengeschichte, sei es jetzt mit Tanten oder was auch immer, habe ich quasi schon die Sprachnotiz an. Also ich schneide ganz viel, natürlich frage ich vorher oder ich sage vorher Bescheid und dann schneide ich ganz viel mit. Aber ja, diese Erwartungshaltung mit, ihr möchtet doch bestimmt ganz gerne eure Familienerinnerungen mit mir teilen und hier habt ihr ein Buch, das hat nicht funktioniert. Davon kann ich abraten.
Ja, also wenn man das technisch mal sozusagen runterbricht oder technisch betrachtet, ist sozusagen ja die geringste Hürde. Also einfach eine Frage stellen und dann bekommt man eine Antwort darauf. Und dann hält man die fest, ob man das jetzt in diesem Buch dann macht oder in der Form von einem Fragebogen oder das vielleicht gleich in irgendein Programm eingibt oder das natürlich ganz klassisch erstmal ganz entspannt aufzeichnen und dann im Nachhinein transkribieren, das heißt in eine Schriftform oder so überführen oder vielleicht als Audiodatei auch irgendwo ablegen. Genau, ich denke, das ist die einfachste, schnellste und ja, Form mit der geringsten Hürde auch für das Familienmitglied, was dann erzählen soll, denke ich.
Ja. Ja. Ja, weil das halt auch, also gerade mit dem Aufnehmen muss ich sagen, weil man sich so sehr auf das Gegenüber konzentrieren kann. Ja, also ich muss mich um nichts kümmern, ich muss nicht mitschreiben, ich muss nicht sagen, kannst du das nochmal wiederholen, das habe ich nicht verstanden oder war das jetzt richtig beim Mitschreiben, sondern ich packe halt das bei mir so halt mein Handy mit der Sprachnotiz und dann nehme ich halt auf und dann kann ich mich im Nachhinein irgendwie darum kümmern und das im Nachhinein nochmal angehen. Aber ich kann mich halt im Gespräch total auf mein Gegenüber konzentrieren. Und das finde ich irgendwie auch das Wichtigste, weil das soll ja gerade nicht in so eine Interview-Frage-Antwort-Nummer ausgehen, sondern man will ja irgendwie ein Gespräch führen und dann kommen einem vielleicht auch nochmal andere Fragen, selbst wenn man sich irgendwie vorbereitet hat. Und ich merke dann zum Beispiel auch relativ schnell, ob man gerade ein Thema anschneidet, was vielleicht nicht ganz so angenehm ist. Hm. Also jetzt gerade in der Generation der Großeltern vielleicht, gibt es ja auch Zeiten, über die vielleicht nicht so gerne reden.
Ja.
Ich denke jetzt so an Kriegszeiten oder vielleicht auch über Familienmitglieder, über die nicht so gerne geredet werden oder auch Situationen, über die nicht gerne geredet werden. Und das merke ich halt, wenn ich mich voll auf mein Gegenüber, auf den anderen irgendwie konzentrieren kann und dann vielleicht an der Körpersprache oder auch an der Mimik merke mit so oder auch an dem Zögern, ne? Dieses Zögern, dass auf einmal nach Worten gerungen wird. Und ich finde das hatte ich halt auch schon, also jetzt in meiner erweiterten Familie hatte ich das schon. Und dann muss man der anderen Person halt den Raum geben und zu sagen mit, okay, dann reden wir halt erstmal über was, also dann halt nicht. Also manchmal, wir haben ja kein Anrecht auf die Familiengeschichte. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu wissen.
Ja, es sollte auch nicht in so eine Vernehmungssituation oder so dann kommen. Ne?
Wir haben da kein Anrecht darauf, irgendwie alles zu wissen. Und manchmal möchten Leute vielleicht auch in dem Moment einfach nur nicht über Dinge sprechen.
Ja, genau.
Und das geht halt ganz gut, wenn ich mich auf nichts anderes konzentrieren muss, nicht mitschreiben, kann ja auch kein Steno mehr. Ich bin zwar schon so alt, dass ich das nochmal gelernt habe auf der Berufsfachschule, aber das ist lange, lange her. Und dann passiert das halt mit dem Aufnehmen, geht das.
Ja, man kann sich wirklich besser auf den anderen konzentrieren und wirklich dann auch Signale erkennen, wo man sagt, okay, jetzt biege ich hier mal lieber eine andere Frage ab. Das scheint unangenehm zu werden und sucht vielleicht dann einen besseren Moment, wo man über sowas dann nochmal sprechen kann. Ja, also es gibt, denke ich, in jeder Familie solche Situationen, beziehungsweise solche Familienmitglieder, über die man nicht gern spricht. Also das ist meine Erfahrung auch im Gespräch mit meinen Kunden. Es gibt in jeder Familie sogenannte schwarze Schafe oder irgendwelche wunden Punkte. Das ist ganz normal, wir sind alle Menschen. Und ja, das sollte man natürlich dann ganz behutsam damit umgehen und vielleicht auch helfen, indem man das einordnet. Also ich kann dazu auch noch was sagen, aus Erfahrung heraus. Es gibt natürlich auch Zeiten, es ist auch wieder DDR-Zeit, mit dem Urgroßvater habe ich mich hier unterhalten über seine Zeit, seine Karriere in der DDR und der Nachkriegszeit und seine Rolle. Und das sind natürlich alles so heikle Themen und ich habe mich eben sehr bemüht, da nicht zu verurteilen, nicht zu werten und habe natürlich das Glück, dass ich da ein bisschen Hintergrundwissen habe zu der Zeit und konnte anknüpfen. Ich wusste, was ein Sekretär Parteisekretär ist. Ich weiß, was die FDJ war und also die Jugendbewegung, wie das gab und wie man halt, wie man dann halt bestimmte Berufswege eingeschlagen hat. Ich will jetzt hier an der Stelle eben nicht so viel verraten dazu. Und dort habe ich halt einfach dann auch einfach gemerkt, dass da, sobald man Verständnis entgegenbringt oder einfach so nicht gar nicht anfängt zu werden, dass dann auch auf der anderen Seite es angenehmer ist für denjenigen, der da erzählt. Und dann merkt, okay, das ist jetzt hier, der versucht mich jetzt nicht zu verurteilen. Denn die Lebenswege sind nicht immer gerade und die sind auch nicht immer, und man ist vielleicht auch nicht im Nachhinein, wenn man so zurückblickt auf sich, nicht immer vielleicht zufrieden, es ist nicht alles so gelaufen und auch andere sind vielleicht nicht immer zufrieden mit dem eigenen Lebensweg, den man da eingeschlagen hat. Und deswegen, es ist schwer, ich finde, das ist so eine Königsdisziplin, dann sich sehr zurückhaltend zu sein, nicht zu werden, sondern einfach nur zuzuhören. Aber ich glaube, das ist genau das, wie man eben dann ins Gespräch kommt.
Ja,
das dann eben auch
und
nicht
vor allen Dingen, Lars, es nützt ja nichts. Es ist ja nun mal, also wenn dann solche Situationen aufkommen, also egal in welcher Familie oder auf Zeiten, wenn man über Zeiten redet, es nützt ja nichts. Es ist ja ein Teil der Familiengeschichte. Es geht ja nicht weg. Also es ist ja, ich kann es ja nicht aus meiner Familiengeschichte irgendwie tilgen. Aber für meinen Geschmack werden wir gerade viel zu, naja, negativ oder traurig. Deswegen komme ich nochmal mit einem Positivbeispiel, was
Familie sehr gern, angeht. Sehr gern.
Denn wir wollen ja quasi Lust machen und einladen auf.
Genau, ich hätte dich schon noch gefragt, wie umfangreich sind eigentlich diese Bücher, was du da erzählt hast. Also ich packe diese Mama erzähl doch mal und Papa erzähl doch mal. Ich schaue das nochmal korrekt nach und packe das in die Beschreibung zur Podcast-Folge. Wie umfangreich ist das?
Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das sind. Also wenn ich jetzt so, ich packe gerade so Daumen und Zeigefinger auseinander. Das sind vielleicht so, das Ding ist vielleicht so 1,5 Zentimeter dick. Also es ist jetzt kein Riesenteil. Und da ist ja der Raum dann, um die Fragen kurz zu beantworten.
Ach, also auch Raum für Notizen, wie es immer so schön heißt.
Man soll ja dieses Buch ausfüllen. Ja. Deswegen, das war ja so bei mir tatsächlich so, die Hausaufgabe, mach mal, ist nicht gut angekommen.
Ah, okay.
Aber, um nochmal ein Positivbeispiel zu machen,
ja,
als ich das erste Mal so wirklich dieses Papa, wir machen jetzt Familieninterview. Mein Vater ist halt meistens das Opfer. Und Papa, wir machen jetzt Familieninterview. Da hat er mit einer Inbrunst zu mir gesagt, Barbara, daran erinnere ich mich doch überhaupt gar nicht mehr. Aber wirklich mit einer Inbrunst, und es hat tatsächlich, deswegen war das erste, war auch, naja, Reinfall will ich nicht sagen, aber, und da ging es gar nicht um schlimme Themen, aber das war nicht so ergiebig, wie dann die danach kam. Also ich habe dann gesagt, gut, dann machen wir jetzt erstmal nur die grundsätzlichen Dinge. Und die Erinnerungen kamen quasi in dem Gespräch oder auch nach dem Gespräch. Weil als ich dann das nächste Mal zu Hause war, und dann dachte ich, eine Sache wollte ich dir irgendwie noch erzählen.
Ja.
Und dann kam das von ganz alleine. Also auch dieses Positivbeispiel kann auch sein, dass mit dem Beschäftigen der eigenen Geschichte und der Vergangenheit dann auch die Erinnerungen quasi wiederkommen. Und dann sind das so Sachen wie, dass sie halt früher irgendwie die Grashüpfer eingesammelt haben. Meine Eltern, mein Vater oder meine Großeltern haben in so einem Bahndamm gewohnt und dann die Grashüpfer eingesammelt haben. Und die sind immer nur so weit weggegangen, wie sie noch das Pfeifen von meinem Großvater hören konnten, wenn der quasi nach Hause gerufen hat. Also mein Großvater konnte wohl sehr, sehr laut pfeifen.
Ja.
Deswegen hat sich die Strecke immer verlängert, die sie quasi an dem Bahndamm gegangen sind, um diese Grashüpfer oder Grillen, eins von beiden, irgendwie zu sammeln und dann irgendwie in Gläser zu packen. Und solche Geschichten kamen dann eben auf. Ne? Also das ist dann das Positivbeispiel, nicht gleich abschrecken lassen, wenn man sagt, das weiß ich gar nicht, Barbara, keine Ahnung, daran erinnere ich mich. Oftmals kommen die Erinnerungen mit dem Gespräch zurück.
Genau, oder eben dann, dass man halt dann Gegenstände ins mit dazu geholt. Also ein Foto, ich habe hier ein Foto gefunden, kannst du mir was dazu sagen? Oder ja, sowas dann in der Richtung dann vielleicht. Und du hast gleichzeitig dann sagen, was ist ja interessant, was kann man so in Gesprächen entnehmen? Das Spannende ist ja, dass man dann hat eine Eigenschaft, okay, der konnte sehr laut pfeifen. Ne? Also das sind so Sachen, so kleine Sachen, die man doch ganz gern sich dann auch vermerkt und die ja dem Vorfahren oder für den Familienmitglied auch so eine bestimmte Eigenschaft, Charaktereigenschaft mitgeben, die ihn natürlich auch auszeichnet dann.
Ja. Und das diese Eigenschaft hat sich übrigens nicht durch die Familie gezogen, denn ich glaube weder mal, also ich kann nicht pfeifen. Ich glaube, mein Vater kann auch nicht pfeifen. Also dieses auf einem Finger, ne? So dieses Finger im Mund und irgendwie pfeifen. Ich glaube, mein Bruder kann das, aber meine anderen Geschwister, glaube ich, die können das auch nicht. Also
dafür könnt ihr super singen. Dafür könnt ihr super singen, scheinbar, wie du das ja letztens gemerkt hast. Ich habe mir dieses Musikstück, ich habe es ja verlinkt in der Beschreibung zur letzten Folge. Also wer so ein Weihnachtslied singt, Halleluja. Also das kann wirklich nur von einer Familie, die durch einen Chor geprägt ist, kommen. Da war ich schon beeindruckt. Also
der Chor zieht tatsächlich die Generation, da hast du recht. Aber das Pfeifen nicht, das ist irgendwann abhanden gekommen. Das hat mit meinem Vater, glaube ich, ich frage ihn mal. Wenn ich nach Hause fahre an Weihnachten, frage ich ihn, ob er eigentlich pfeifen kann oder konnte. Ich glaube, ich habe meinen Vater nie pfeifen gehört. Aber das ist so eine Sache mit diesem, die sind nur so weit weggegangen, dass sie das Pfeifen noch hören konnten, damit sie immer wussten, wann sie nach Hause kommen sollen.
Ist so, und ich werde, glaube ich, mal das als Anlass nehmen, um mit meinen eigenen Eltern mich mal zu unterhalten, was die denn eigentlich für Schmuck haben. Also die Geschichte über den Schwibbogen, der da am Fenster steht, das weiß ich, das kenne ich schon. Aber vielleicht gibt es auch noch andere Sachen, wo sie mir sozusagen dann vielleicht was erzählen können zu dem Weihnachtsschmuck. Genau, das werde ich mal als Einstieg nehmen. Jetzt sind wir natürlich auch interessiert, was euch da draußen, die das jetzt hier hören, vielleicht so für Geschichten einfallen oder besser eigentlich auch Tipps und Hinweise, die ich dann gern in die Beschreibung mit aufnehme. Also kommentiert das gern mal, wo auch immer ihr das hier hört. Und lasst einen Kommentar oder schreibt mir eine E-Mail an lars@archivbegleiter.de und schreibt mir einfach ein paar Tipps und Hinweise, die helfen können, um die Familiengeschichte rauszukitzeln. Und das Familienmitglied nicht zu verschrecken und vielleicht so ein bisschen Fleisch an die Knochen, wenn man das mal so umgangssprachlich sagen will, zu bekommen. Das heißt, nicht nur Namen, Daten zu sammeln, sondern an Geschichten zu kommen, an spannende, interessante, vielleicht auch ernste Geschichten, die zum Leben dazugehören. Aber schreibt das einfach entweder in die Kommentare oder an lars@archivbegleiter.de. Ich freue mich über die Hinweise, die ich dann gern, wie gesagt, in die Beschreibung zu dieser Podcast-Folge aufnehme. Ja, super. Haben wir doch einiges heute doch erzählen können. Hat sich's gelohnt, Barbara, auf die Geschichte zu warten?
Auf jeden Fall. Es hat sich gelohnt. Ich hoffe, dein Tee ist jetzt nicht.
Der ist schon alle. Das sind ja schon, wir sind jetzt schon wieder bei fast einer halben Stunde. Das geht immer so schnell. Die Zeit ist so kurz und kurzweilig, nennt man das ja, ne? Wenn eine Zeit schnell vergeht und man das ja als angenehm empfindet. Also vielen Dank für das Gespräch und wir sind leider schon wieder am Ende. Und wir werden aber natürlich vor Weihnachten noch mindestens 2 Folgen, denke ich, machen. Wir müssen auch noch eine Spezialfolge machen. denn die Barbara arbeitet ja fleißig an der Genealogica zusammen mit der Anja. Und da gibt es natürlich noch ganz paar besondere Sachen und wir wollen uns noch mal ein bisschen über Geschenketipps austauschen und ja, ich denke, das ist so das, was wir noch angedacht haben. Also seid gespannt auf die nächsten Folgen. Und ja, das war's schon wieder. Vielen Dank, Barbara, fürs Gespräch, für den Austausch. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und euch Hörern da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr Lust habt, empfehlt den Podcast gern weiter, Archivbegleiter on Air. Und bis zur nächsten Folge hier bei eurem persönlichen Archivbegleiter und der Barbara von Welten verbinden. Also bis zum nächsten Mal.
Bis dahin, tschüss.